ab jetzt.
Genau. Das ist in dem Sinne so ein göttlicher Zufall, in Anführungszeichen, dass das Thema heute Morgen Matthäus 20 ist. Und ich habe es schon vorher, letzten Sonntag war es schon eingeblendet. Das Thema ist das Herz eines Dieners. Und das passt ja auch sehr gut zu Margret Elika, die ein Herz einer Dienerin gehabt hat. Das haben wir auch von ihrer Familie selber gehört, dass sie darin einfach für sie ein Vorbild und Zeugnis war. Wir lesen dazu aus Matthäus 20 dieses Gleichnis, und ich kann auch schon sagen, das wird spannend, weil das ist, glaube ich, ein Gleichnis, mit dem haben wir unsere Mühe. Und zwar Mühe im Sinne von: Gott, was hast denn du für ein Gerechtigkeitssinn, für einen Gleichheitssinn? Ist denn Gott ein Sozialist? Oder so. Gut, ich lese mal. Kapitel 20 Matthäus, ab Vers 1. Ich lese noch den Vers 30 davor, dazu. Ihr erfährt dann warum. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Und dann fängt es an, denn, das hat einen Zusammenhang, denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen: Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde angestellt worden waren, und empfingen jeder seinen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn in Empfang hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last der Hitze und des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Soweit einmal dieser Text, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt. Vorangegangen ist ja die Frage des Petrus über die Nachfolge und den Lohn der Nachfolge. Und da sagt Jesus dann eben am Schluss: Viele werden, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Und dann kommt dieses Gleichnis. Was meint Jesus mit dieser Aussage von den Ersten und den Letzten? Gehen wir diesen verschiedenen Gruppen nach, die verschiedenen Arbeiter, die da der Hausherr, der Weinberghalter einstellt. Ich habe dieses Gleichnis auch ein wenig umbetitelt, wobei es hatte grundsätzlich keinen Titel, aber es wird meistens überschrieben mit das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Aber ich würde ihm jetzt zum Beispiel auch den Titel geben, Gleichnis des gütigen Weinbergbesitzers. Mal aus der Sicht vom Besitzer her gesehen und nicht von den Arbeitern. Also, was sind denn das für Arbeiter? Er, der Hausherr, der Weinbergbesitzer, geht das aus um morgen um 6 ist die Zeit, wo er die Arbeiter dingt, zu sich ruft in dem Sinne. Er macht eine Abmachung, eine Lohnabmachung, einen Denar. So landläufig, wenn man Auslegungen so nachschaut, ist das so der übliche Tageslohn. Heute vielleicht 200 Franken oder 300 Franken, je nachdem. Ein Denar. Und Sie, jawohl, ist gemacht, wir gehen in den Weinberg und arbeiten. Und Sie wussten, wir arbeiten bis 18 Uhr, 12 Stunden. Ah, damals war das noch so, hä? Nicht 8 oder 9 Stunden. Wichtig festzuhalten, Sie haben eine Übereinkunft getroffen und sind einverstanden damit. Dann geht der Hausherr weiter, die nächste Gruppe, 3 Stunden später, um 9 Uhr, geht er aus und findet da Leute, das ist eben die dritte Stunde, da steht er da untätig rum, er merkt, da gibt es noch viel mehr Arbeit. Ich kann Leute gebrauchen, auch die eben noch nicht da waren, später aufgestanden sind. Und auch diese stellt er an und sie gehen in den Weinberg, um dort zu arbeiten. Spannend, Lohnabmachung steht nicht genau da, sondern einfach, was recht ist, oder? Machen sie ab miteinander, oder? Dritte Stunde sprach, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Hä? Spannend, hä? Was recht ist, will ich euch geben. Dasselbe kommt dann um 12 Uhr, die 6. Stunde, die 9. Stunde, er findet wieder Leute, er merkt, oh, die Arbeit, es gibt doch mehr Arbeit, noch mehr Arbeit in meinem Weinberg, ich brauche noch mehr Leute, gehe hin. Und er findet wiederum Menschen, die Zeit haben und sie lassen sich gewinnen für die Arbeit. Und wiederum steht da so, keine Lohnabmachung, sie gehen dort arbeiten. Eine Stunde vor Feierabend, Vers 6 und 7, eine Stunde vor Feierabend, genau, haben wir das noch nie gehabt, und dann die, um 17 Uhr, als man schon langsam denkt, okay, merkt er, ui, nach einer Stunde, und es ist noch so viel Arbeit, und er geht noch einmal, schaut noch mal, hat es noch Leute, die mir helfen können, die Ernte einzubringen? Und tatsächlich findet er welche und achtet mal ein wenig darauf, wie diese Ersten, sie haben eine klare Lohnabmachung, klarer Hinweis und dann die Letzten werden nochmals ganz spezifisch erwähnt, Vers 6 und 7. Er fragt sie, warum steht ihr so untätig rum und so weiter? Ja, niemand hat uns angestellt. Wo waren die morgens um 6? Wo waren sie nachher? Keine Ahnung. Niemand hat uns angestellt, oder? Geht in meinen Weinberg, gell? Und ihr empfangt, was recht ist. Nein, sagt er nicht. Über Lohn sprechen sie gar nicht. Gar nicht. Finden wir dann gar nichts mehr. Aber sie gehen. Man kann also sagen, alle 4 Gruppen, gell, sind grundsätzlich dankbar, dass sie arbeiten können. Dankbar, dass ihnen jemand Arbeit gibt, dass sie etwas verdienen können. Und die Letzten sogar, Hauptsache, wir können etwas tun. Es ist uns so langweilig, oder? Lohn ist gar kein Thema. Okay, und dann kommt die Situation, 18 Uhr, früher gab es noch eine Glocke, bing, bing, bam, bong und so, Feierabend und so weiter, und alle kommen aus dem Weinberg und kommen den Lohn holen. Und dann geht es immer um die Letzten und die Ersten. Hä? Die Letzten und die Ersten wurden besonders erwähnt irgendwie im ganzen Gleichnis. Und jetzt sagt er dann dem, der auszahlen muss, fang an, den Lohn zu zahlen, und zwar bei den Letzten. Fang an. Noch interessant. Wenn das, was er tun will, er ein wenig vertuschen will, hätte er bei den Ersten angefangen. Die Ersten, klare Abmachung, ein Denar, oder? Und die wären dann gegangen, dann wären die Nächsten gekommen, die hätten auch einen Denar bekommen, aber hätten die anderen gar nicht erfahren. Nein, es war transparent. Es war offen. Zuerst kommen also die von einer Stunde, mit denen er gar nicht über das Geld gesprochen hat, und gibt denen einen Denar. Einen ganzen Tageslohn für eine Stunde Arbeit. Boah, die waren happy. Die hatten, boah, so wenig mussten sie noch nie arbeiten, um so viel Lohn zu bekommen. Was ist der Mann gütig? Was ist der gut? Dachten sie vielleicht. Von den anderen ist dann gar nicht so viel die Rede, oder? Vers 9, und sie kamen, die welche um die 11. Stunde, gell? Genau, Vers 10 ist schon, als aber die Ersten kamen. Von den anderen ist gar nicht die Rede. Es geht immer um die Ersten und um die Letzten in diesem Gleichnis. Weil es ist ja der Hauptgedanke, gell? Aber die anderen haben auch ihren Lohn bekommen. Was dachten die wohl? Was? Eine Stunde Arbeit? Oh, wie viele Stunden haben wir gearbeitet? Gibt der wirklich pro Stunde einen Denar? Und jetzt die am Morgen begonnen haben, hey, die haben vielleicht mit dran gesprochen. Du, die Nächsten und wir. Bekommen wir 12 Denare? Oder vielleicht, ja, wollen wir nicht gerade abreißerisch sein, 6 Denare. Hä? Das wäre doch fair, oder? Also eine Stunde, einen Denar, okay, pro halbe, ja, die Hälfte davon, boah, 6 Denare, 6 Tage, das ist ja, was wir in einer Woche arbeiten. Ja, aber das wäre doch wirklich fair, oder? Weil wenn du gesehen hast, diejenigen, die eine Stunde gearbeitet haben, waren es nicht so die besten Weinbauarbeiter. He? Wir, der Hitze des Tages, wir haben geschwitzt. Wir haben Hunger gehabt. Na gut, er hat ein gutes Mittagessen aufgetischt. Aber doch, he? Ja, okay. Aber wenn das auch nur 2 Denare wären, wenn das wäre immerhin das Doppelte vom normalen Lohn, nicht 200 Franken, 400 Franken im Tag, das ist nicht schlecht. Oder so. Hä? Und dann kamen sie dorthin, und wie viel bekamen sie? Einen Denar. Sie schauten den an, einen Denar. Wie wäre es dir gegangen in dieser Situation? Das ist doch nicht gerecht. Das ist doch nicht gerecht. Was soll das? Wir haben einen Tag gearbeitet. Schweiße unseres Angesichtes. Dann gibt er uns nur einen Denar. Und die anderen haben so viel. Weniger gearbeitet als wir. Bekommen das Gleiche. Das ist doch nicht gerecht. Vielleicht waren sie dann die Ersten, die Gewerkschaften gegründet haben. Wie auch immer, keine Ahnung. Ja, die Geschichte geht weiter. Einfach so wenig. Hä? Was will er damit sagen, Jesus? Was geht es da? Die Reaktion des Besitzers. Wie ist denn die? Das ist der Besitzer. Der Lohn wurde ausgeteilt. Gell? Genau. Er spricht zu einem, steht da. Zu einem dieser, die am Morgen um 6 angefangen haben. Zu einem spricht er, Freund. Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht, Vers 13. Bist du nicht, und sie alle, die am Morgen um 6 angefangen haben, um einen Denar mit mir übereingekommen? Wie ist das? Ja, ist so. Eigentlich hätten alle glücklich nach Hause gehen können, oder? Weil alle hatten Arbeit. Dank dem Hausherrn, dank des Weinbergbesitzers. Alle wären glücklich gewesen. Aber warum nicht? Warum diese Ersten nicht? Geschieht ihnen Unrecht? Frage: Geschieht ihnen Unrecht? In keinster Art und Weise. Was ist dann das Problem bei ihnen? Was ist passiert bei ihnen? Was ist das Problem?
Eifersucht.
Ja? Eifersucht. Neid. Genau. Das Vergleichen mit anderen. Ich dachte schon noch spannend, nicht? Haben wir zum ersten Mal so richtig dieses Gleichnis auch so vertieft angeschaut. Schon spannend. Woher Neid kommt. Eifersucht. Geschieht nichts Falsches. Es gibt nur ein kleines Problem. Er sagt das dann auch. Im Vers, weiß nicht, habe ich die Verse auch gar nicht eingeblendet, glaube ich. Ja, stimmt. Gütig. Warte mal, genau. So. Vers 15. Er sagt, der Hausherr, habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Das ist das Problem, dass Gott gütig ist. Weil Gott großzügig ist. Darum haben diese Ersten ein Problem, eine Schwierigkeit. Und wenn wir das jetzt auf unser Leben mal zum ersten Mal ein wenig bisschen runternehmen, reinnehmen. Bist du glücklich? Zufrieden? Mit dem, mit deinem Leben? Kannst du Gott sagen, du bist unfair mit deinem Leben? Er gibt dir etwas nicht, was dir eigentlich zustehen würde. So diese Blickrichtung auf unser Leben. Und ich denke, keiner von uns, egal in welchen Umständen du jetzt bist, wirst sagen können, Gott, dieses oder jenes. Vor allem gerade jetzt wieder im Blick auf die Ewigkeit. Aber alles, was uns irgendwie Unzufriedenheit bewirkt, ist doch meistens, wenn nicht immer, dieser Blick auf den anderen. Auf die andere. Dem und der geht es besser als mir. Immer dieses Vergleichen. Würden diese Vielarbeiter nur auf ihre Abmachung schauen, auf den Weinbergbesitzer, die Abmachung, und dass alles andere wäre ausgeblendet, wenn die anderen gar nicht gearbeitet hätten. Ja, kein Problem. Wir gehen, ein Denar, danke, wir kommen morgen wieder, super Arbeitsstelle, da gehe ich wieder hin. Aber weil man auf die anderen schaut und die Umstände, wird man plötzlich unzufrieden. Schon spannend, nicht? Aber was hat die ganze Geschichte jetzt damit zu tun, mit den Ersten, mit den Letzten? Weil das ist ja dann Vers 16, nimmt Jesus den Gedanken wieder auf von Vers 30 von Kapitel 19, wo er sagt, so werden die Letzten Ersten, die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Geht es da darum, dass wir uns bewusst werden, es geht nicht um unseren Fleiß. Es geht nicht um unser Können, um unseren Einsatz. Und das tut vielleicht gerade unserer Schweizer Seele ein bisschen weh. Es geht doch um Leistung. Und gute, viel Leistung wird viel bezahlt und schlechte Leistung wird schlecht bezahlt. Oder weniger bezahlt. Das stimmt schon auch. Ich möchte das gar nicht relativieren, gell? Aber in diesem Gleichnis geht es nicht darum. Gell? Und in Gottes Reich tickt das Leistungsdenken und die Belohnung ein wenig anders als in dieser Welt. Gott sei Dank. Jetzt sagt Jesus aber ja noch etwas Zweites. Und zwar das, also wenn die ersten Letzten, Letzten die Erste sein, könnt ihr noch Bibelverse nachlesen dazu, dass ihr weniger murren müsst, dass ihr nicht so seid wie die Ersten, oder? Dann sagt Jesus noch dazu, das mit der Erwählung. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Das ist jetzt diese zweite Aussage, die steht irgendwie im Zusammenhang. Die hat mir viel Kopfzerbrechen gemacht. Und ich habe mir einige Gedanken darüber machen müssen, irgendwie, was geht es da und so weiter. Aber zuerst noch dieser Weinberggedanke. Das hört man ja oder liest man ab und zu, um diesen in den Weinberg gehen, um für uns ein wenig ein bisschen das fassbarer zu machen, dieses Gleichnis. Israel ist ja dieser Weinberg. Und einerseits sagt Jesus mit diesem Gleichnis aus, die Vielarbeiter, die um 6 Uhr aufstehen, das ist Israel. Und wie in manchen Gleichnissen dann später auch noch, dass Jesus erzählt, geht es darum, ja, Israel, sie sind die Ersten gewesen, aber sie werden die Letzten sein. Warum? Weil ihre Haltung, ihre Herzenshaltung nicht richtig war. Weil sie den Messias abgelehnt haben, weil sie auf ihre eigene Leistung gezählt haben und so weiter. Die später kamen, kann man als Gemeinde sehen. Gell? Aber auch für uns ist oft so das Bild, geh in den Weinberg, geht es um die Reich Gottes Arbeit, in den Weinberg zu gehen. Und auch da wiederum ist es ganz elementar wichtig, dieses Gleichnis durchaus anzuwenden. Es geht um die Haltung. Es geht um die Art und Weise, wie wir dienen. Nicht nur, dass wir dienen, sondern auch unser Herz. Wir können unser Leben so einsetzen und das Letzte geben. Schweiße unseres Angesichtes dienen und machen und tun. Und Gott sagt, tut mir leid. Du hast viel gedient, aber für wen hast du es getan? Hast du es für mich getan? Hast du es für deinen Nächsten getan? Oder hast du es eigentlich für dich getan? Diese Vielarbeiter, einem Denar, hätten auch sagen können, statt zu murren, wow, was für ein großzügiger Chef ist das. Wunderbar. So ein gütiger Mensch. Und ich frage uns manchmal, zählt heute gütig sein noch etwas in unserer Gesellschaft? Gutes tun, jemanden unverdient zu beschenken. Zählt das noch? Wenn man so die Dienerin ranzieht, Margret Elika, Jesus wird sie belohnen. Nach ihrem Herzen. Warum? Wieso, dass sie gedient hat? Das Motiv. Und nach dem gibt er Lohn. Und so können wir sagen, vielleicht hat der in Gottes Augen, der nur eine Stunde gearbeitet hat, mehr Lohn als der, der 12 Stunden gearbeitet hat, in einer falschen Herzenshaltung. Will uns Jesus dahin etwas sagen? Aber wie gesagt, es geht noch um diese Erwählung. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Sind wirklich die Vielarbeiter die Loser in dieser Geschichte? Und die Wenigarbeiter, die haben sich so quasi, die haben das losgezogen? Es geht eben nicht um diese 12 Stunden oder eine Stunde, viel oder wenig. Es geht um das Herz. Deshalb das Herz eines Dieners. Das ist das Entscheidende. Und die Reaktionen auf die Belohnung zeigt ein wenig auf dieses Herz. Und da sind wir dann auch im Gemeindeleben. Aus welcher Haltung tun wir das? Gehen wir auf die Straße evangelisieren? Machen wir die Rabatte? Ja, im Übrigen, die Rabatte muss jetzt auch jemand anders machen. Draußen, das macht der Margret. Wer Freude an Blumen hat. Genau, Büchertisch im Übrigen auch. Ist auch ein Arbeitsfeld gewesen von Margret. Genau. Aus welcher Haltung tun wir das? Tust du das? Wegen dieser Erwählung. Ist auch interessant, im Kapitel 22, das kommt dann erst, finden wir noch einmal diese Aussage, oder? Die ersten und die letzten sein. Viele sind berufen, wenige auserwählt. Berufung. Alle diese Diener, wenn wir im Gleichnis sind, alle Arbeiter waren berufen. Der Weinbergbesitzer hat sie gerufen in die Arbeit und sie sind gekommen. Wenn man so sagen will, alle sind berufen für das Reich Gottes. Alle sind berufen zu arbeiten im Reich Gottes. Kennen wir, gell? 1. Timotheus 2, Vers 4, ganz ein wichtiger Vers. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Alle Menschen sind gerufen von Gott. Allen Menschen steht der Himmel offen. Jeder kann gerettet werden. Diejenigen, die auf diesen Ruf hören und sich entscheiden für Jesus, die gehen ins Reich Gottes. Und die sind auserwählt. Nicht, weil Gott sie erwählt hat, sondern sie werden Auserwählte genannt. Und hier haben wir dieses wunderbare Verständnis, finde ich, von der Bibel her, dass Berufung Gottes, der Wille Gottes und der Wille des Menschen eine wunderbare Einheit geben. Kann jemand da schauen? Ist jemand vor der Türe dort? Genau. Ja, dürft gerne Platz nehmen, wir sind in einem Gottesdienst hier. Herzlich willkommen. Genau. Also, wir sind bei diesem wunderbaren Thema Erwählung und Entscheidung des Menschen. Und wir sehen hier, Gott ruft, Gott beruft, dass Menschen in sein Reich kommen. Und unsere Verantwortung ist es, deine Verantwortung, Ja zu sagen oder Nein. Und dann sagt Gott, du bist ein Auserwählter. Was? Aber zu was auserwählt? Zu Segnungen. Zu Segnungen. Genau. Woher kommt das? Woher sehe ich das? Zum Beispiel in Lukas, jetzt haben wir das eingeblendet, weiß gar nicht mehr. Nein, habe ich nicht eingeblendet. In Lukas 9, 35, Lukas Evangelium, steht folgender Satz über Jesus. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, das ist Gott, der Vater, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Der auserwählte Sohn. Ja, ist Jesus auserwählt, um gerettet zu werden? Nein. Diese Auserwählung steht ganz in einem anderen Zusammenhang, nämlich mit Segnungen. Gott möchte uns beschenken. Oder eine andere spannende Bibelstelle, wo das Wort Auserwählung vorkommt, ist 1. Timotheus 5,21. Da sagt der Apostel Paulus: Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln. Da sehen wir, dieses Wort Auserwählung wird nicht automatisch für die Wahl Gottes zur Errettung genommen, sondern wo es um Segnungen, wo es um das Wohlwollen Gottes geht. Also Menschen, die dem Ruf Gottes, komm zu mir, Folge leisten, sind gerettet, als sie sich entschieden haben. Und werden dann Auserwählte genannt, weil sie Gesegnete von Gott, dem Vater, sind. Gesegnet für eine herrliche, ewige Zukunft im Leben mit ihm. Jetzt, warum wenige auserwählt? Warum wenige auserwählt? Da geht es wieder um dieses Herz und diese Herzenshaltung als Diener. Noch einmal, da waren diese Vielarbeiter in diesem Gleichnis, gell? Die so viel gearbeitet haben, die waren berufen, sind gegangen, aber die Segnungen Gottes entgehen ihnen. Nicht das ewige Leben, aber die Segnungen Gottes entgehen ihnen. Sie verlieren den Lohn oder bekommen den Lohn nicht, der Gott seinen Leuten eigentlich vorherbestimmt hat. Merken wir den Unterschied. Deshalb legt die Bibel so viel Wert darauf, auf unser Herz, auf unser Motiv. Warum dienen wir? Warum ist das so wichtig? Wir sehen oft nur die eigene Leistung. Und es geht nicht um, was wir geleistet haben. Es geht um die Liebe. Womit, warum wir gehandelt haben. Warum wir Gutes getan haben. Warum du deinen Dienst in der Gemeinde tust. Ja. Und wisst ihr was? Wenn diese Haltung stimmig ist, wenn sie richtig ist, wenn sie so ist, wie Jesus gedient hat, dann erfüllt dich dein Dienen auch mit Freude und Kraft. Ja, ihr könnt das mit eurer Arbeit nehmen, eure Arbeit vergleichen. Du kannst arbeiten gehen. Und jeden Morgen, wie ich früher, bevor ich bekehrt war, mürrisch. Der Montagmorgen, das war der Horror. Kennt ihr vielleicht noch? Montagmorgen arbeiten. Ah, eigentlich zeigte das meine Herzenshaltung. Arbeit war ein Muss. Kein Herz dafür. Ich war gerne Schreiner. Aber irgendwie... Aber wenn das Herz stimmig ist, wenn du gerne arbeitest, dann, yes, es ist wieder Montagmorgen. Ich kann arbeiten. Ich darf wieder das Schöne, Gute tun, was ich liebe. Und das wäre es doch eigentlich, oder? Das zu tun, was man liebt. Das möchte Gott. Dann bist du ein Auserwählter. Eine Auserwählte. Dann bist du eine Gesegnete von Gott. Und darum geht's. Viele sind berufen. Ja, viele sind im Reich Gottes. Viele sind gerettet. Aber wie viele sind auch glücklich in dem, was sie tun? Bist du ein glücklicher Christ, habe ich deshalb vorhin gefragt. Bist du glücklich? Schau nicht auf die anderen. Schau nicht darauf, ich bin nicht gesund. Ich bin arbeitslos, mir fehlt das, der hat das und die hat das. Hey, schau du auf Gott und was Gott dir zugedacht hat. Und in Jesus sind wir so Beschenkte. Könnte man das viel dazu sagen, ich möchte einfach zum zweiten Teil kommen. Nur ganz kurz, weil der passt wunderbar. Es kommt dann nachher in diesem Kapitel 20 im Matthäus-Evangelium zu einer anderen wirklich peinlichen Situation. Es geht um die Söhne des Zebedäus. Und in diesem Gleichnis geht es auch um das Dienen. Oder? Das können wir jetzt nicht lesen, aber ich fasse das kurz zusammen. Jesus erzählt dann ja immer wieder, Wir gehen jetzt nach Jerusalem und dort werden sie mich umbringen. Dort werde ich sterben. Ich werde mein Leben geben als Lösegeld für viele. Er hat seinen Jünger vorbereitet auf das, was kommen wird. Dann kommt die Mutter der Zebedäus-Söhne. Das sind Jakobus und Johannes, zwei der Nachfolger von Jesus. Und diese Mutter kommt mit ihren Söhnen, ich stelle das so plastisch vor, oder? Also die Mutter da mit den beiden Söhnen kommt daher, oder? Zu Jesus und sagt, du, also sie wirft sich nieder vor Jesus, oder? Ach, was für eine Demut hat die Frau, gell? Ja. Die Demut verschwindet dann rasch mit dem, was sie konkret will, nämlich Jesus, wenn du in dein Reich kommst, und vielleicht denkt sie jetzt schon ein wenig, ja, also einerseits hat sie weitergedacht, dieser Jesus erzählt immer wieder von seinem Tod, wo ist er dann? Ja, wahrscheinlich in seinem Reich, von dem er ja immer erzählt. Also okay, sein Reich. Jesus, mach bitte, dass meine Söhne, nicht sie selber, meine Söhne zur Linken und zur Rechten von dir sitzen werden. Und da kommt es ja zu einem Gespräch, wo Jesus sagt, könnt ihr den Kelch trinken, nicht trinken? Könnt ihr das Leid tragen, das ich, das, was du willst, hat, bringt Verantwortung mit sich, auch Leiden und so weiter? Ja, das können wir, sagen dann die Söhne und sie. Hä? Ah, so, sind doch ziemlich tough, gell? Also auf alle Fälle, okay, ja, ihr werdet den Kelch trinken. Das habt ihr jetzt davon. Ihr werdet Leid tragen, ihr werdet Verantwortung bekommen und so weiter. Aber das Sitzen zu meiner Linken und Rechten steht nicht bei mir, sondern beim Vater, sagt er dann. Okay. Die anderen Jünger, die anderen zehn, bekommen Wind von der ganzen Geschichte und dann ist ein Feuer im Dach. Bei dieser ganzen Jüngerschaftsgruppe ist ja logisch, oder? Ist ja wie bei der Arbeit, wiederum das Beispiel, wenn irgendwie eine Stelle frei wird und einer kommt, hey Chef, könnt nicht ich das und so weiter, muss ja nicht das öffentlich ausschreiben, da mit dieser Stelle, komm, gib's doch einfach mir, ich bin ja sowieso der Beste und dann die anderen lass auf die Seite. Haben wahrscheinlich die anderen Arbeiter nicht so Freude. Auf alle Fälle, die Jünger haben keine Freude. Und dann kommen diese Worte von Jesus im Vers 28. Und ich finde die einfach, einerseits so tragisch die ganze Situation ist, so wunderbar, dass Jesus das sagt. Ich lese doch, Jesus sagt im Vers 28 dann, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das sagt er im Zusammenhang mit Vers 26. Unter euch aber soll es nicht so sein. Also es geht nicht darum, der Höchste zu sein. In der Welt geht es um Position, geht es um Macht und so weiter. In Gottes Reich geht es nicht um Positionen. Geht es nicht um Macht, es geht um das Herz des Dieners. Und der Größte unter euch soll euer aller Diener sein. Das sagt er hier, oder? Vers 26, unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen, Jesus, nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Wunderbar. Das Herz eines Dieners ist jemand, der von Herzen gern sein Leben für andere einsetzt, der gütig ist, der gibt, weil er selber ein Beschenkter ist vom größten Gott und Herrn der Welt, von Jesus Christus. Ich denke, das sind Gedanken über das Dienersein, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen sollen. Wir haben heute jetzt gelernt, hoffentlich, vergleich dein Leben nicht mit den anderen Leben. Du bist du. Du hast Gaben und Fähigkeiten. Du hast auch Einschränkungen. Aber du bist ein Gesegneter, eine Gesegnete von Gott. Ja, durch Jesus Christus. Du bist eine Auserwählte. Ein Auserwählter von Gott. Du bist in seinem Wohlwollen. Lebe als solcher. Lebe als solche. Sei gesegnet in dem, was du tust. Und du wirst Glück erfahren, Erfüllung erfahren. Auch wenn du nicht gesund bist, auch wenn du Einschränkungen hast, auch wenn Menschen dich ablehnen. Weil du weißt, Gott sieht es. Und Gott segnet mich. Das ändert, verändert alles. Wirklich. Darin liegt die Kraft eines Dieners, um zu geben und um nicht ausgepowert zu werden, sondern vielmehr, du wirst immer wieder erfüllt von dieser Quelle des Lebens, Jesus. Vom Geist, der in dir wohnt, von Jesus. Soweit diese Gedanken. Das mit der Auserwählung, Auserwähltsein, macht euch noch ein bisschen Gedanken. Ich muss mir auch viele Gedanken darüber machen, dass es nicht nur immer um Errettung geht, sondern dass es vielmehr darum geht, wirklich dieses Wohlwollen Gottes auch zu empfangen. Genau. Wir wollen noch beten. Ja, ich danke dir, Jesus, für dein Wort. Ich staune einfach, wie du umgegangen bist mit deinen Jüngern. Gerade dieser Johannes und der Jakobus mit dieser Bitte. Ja, und sie waren keine Kinder der Traurigkeit. Aber du hast sie genommen, du hast sie verstanden. Du hast sie einfach gesagt, schaut auf mich, wie ich lebe. Und was mir wichtig ist. Und gerade wie man, und wie wir wissen, wie dieser Johannes ein Herz als Diener, ein liebendes Herz bekommen hat von dir. Und sein Leben sich noch so verändert hat, wie wir es jetzt im Johannesevangelium dann lesen von ihm und in den Johannesbriefen, wo es so viel um die Liebe geht. Danke. Gib bei uns so ein Herz, dass wir nicht auf unsere Leistung schauen und meinen, dass du Leistung belohnst, sondern unser Motiv, unser Herz, womit wir dienen und arbeiten, belohnst. Dass wir uns ja auch nicht vergleichen mit anderen und unzufrieden werden, sondern dankbar sind und dankbar werden, wer wir sind und was du mir geschenkt hast. Und es erwartet uns ja noch so viel Herrliches. Wir beten dich an dafür. Amen.